オンナモバガバテバスデバヤ、オンナモバガバテバスデバヤ、
オンナモバガバテバスデバ
ヤ。So Hare Krishna, möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Seminar, das Brahmachari Seminar, soll es heißen. Wir haben verschiedene Kapitel uns vorgenommen. Das erste Kapitel heißt Die wunderbaren Vorteile des Brahmachari-Lebens. Um zu verstehen, was ein Brahmachari ist, ist es ganz gut, von der Sanskrit-Bedeutung des Wortes Brahmachari auszugehen. Brahman heißt die spirituelle Energie und Charya kommt von dem Wort Charati, was heißt tätig sein. Ein Brahmachari ist also auf der spirituellen Ebene tätig. Das ist die Definition eines Brahmachari-Lebens. In der Vergangenheit wurde Brahmachari-Leben immer auf eine wichtige Funktion, die wir auch diskutieren werden, reduziert, nämlich auf das Einhalten des Zölibates. Das ist sehr wichtig im Brahmachari-Leben und wir haben schon im zweiten Kapitel etwas zu diesem Thema, dem Brihadrata, das große Gelübde, heißt es. Aber es ist sehr wichtig für uns, besonders wie wir von einem westlichen Horizont kommen und vielleicht das nicht so gut verstehen können, was Brahmachari-Leben ist, weil es so etwas in diesem Sinne nicht tief in unserer Kultur gibt. Es ist ganz wichtig, dass wir von der Wortbedeutung kommen. Brahmachari heißt also nicht ein Junggeselle, der nicht mit dem anderen Geschlecht zusammen ist und Zölibat hält, sondern der glänzt vor spirituellen Tätigkeiten. Ganz wichtig, dass wir da ansetzen. In unserer Tradition gibt es bestimmte Gebete, die als die Buddha-Shuddhi-Gebete bezeichnet werden. Buddha heißt so viel wie die materiellen Elemente und Shuddhi heißt rein von. Jemand, der auf der spirituellen Ebene handeln sein möchte und ein Brahmachari sein möchte, muss unbedingt verstehen, dass er eine ewige spirituelle Seele ist und sich nicht identifizieren mit den körperlichen Bezeichnungen. Nicht mal mit der Bezeichnung eines Brahmacharis. Ein wichtiger Schlokka möchte ich euch jetzt vorlesen, der in den Buddha-Shuddhi-Gebeten gesprochen wird. Das heißt so: Naham vipro na chadana pati na pivaisyo na shudro Naham vani na chagriha pati Novanasto yatirva Kintu prodyannikala paramananda Punam ritabdea Gopi bhartu pada kamalayo Dasa dasa nudasa. Ich bin eine reine spirituelle Seele. Ich bin nicht ein Brahmana, ein Kshatriya, ein Vaishya oder ein Shudra. Noch bin ich ein Brahmachari, ein Grihastha, ein Vanaprastha oder Sannyasi. Ich bin nichts weiter als ein Diener des Dieners des Dieners der Lotusfüße von Sri Krishna, dem Erhalter der Gopis. Krishna ist ein Ozean des Nektars und die Ursache von universaler, transzendentaler Glückseligkeit. Er existiert immer in aller Leuchtkraft. Brilliance ist das englische Wort. Nicht? Also, um auf die spirituelle Ebene zu kommen und ein Brahmachari-Leben zu führen, ist es wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass man eine spirituelle Seele ist. Wir werden nachher, ganz am Ende, eine geführte Meditation machen, die Brahmacharis seit unvordenklicher Zeit tun, wo es so losgeht. Ich bin eine reine spirituelle Seele, ohne männlichen oder weiblichen Körper. Nicht und so weiter. Wir werden das nachher dann in Ruhe machen. Ein anderes wichtiges Gebet für die Buddha-Shuddhi-Meditation, eine Meditation, die uns auch in Zeiten der Schwierigkeit, der Herausforderung in unserem spirituellen Leben helfen kann, geht so. Ich bin von Natur aus der ewige Diener von Krishna. Aber aufgrund meines Unglücks bin ich schon seit unvordenklichen Zeiten Krishna gegenüber feindselig gestimmt. Ich habe mich identifiziert mit meinem Körper. Und ich wandere fortwährend in dem Kreislauf der Geburten und Tode in der materiellen Welt und erleide die dreifachen Leiden, die mich brennen. Als Ergebnis von einem unvorstellbaren guten Glück habe ich die Barmherzigkeit meines spirituellen Meisters erreicht und weiß jetzt, dass ich Krishnas ewiger Diener bin. Ich bin ein unbegrenzt kleines spirituelles Wesen, völlig getrennt vom groben und feinstofflichen Körper. Ich habe jetzt das gute Glück erlangt, den Lotusfüßen von Sri Guru zu dienen. Unter seiner Anordnung folge ich in seinen Fußstapfen und diene den Lotusfüßen von Sri Chaitanya Mahaprabhu und Sri Sri Radha Madan Mohan. Oder da setzt man dann den Deity-Namen ein, die man hat. Ihr würdet in Zürich vielleicht Gornitai sagen, ein anderer Devotee. Wo sind denn noch in der Stadt mal? Würde Panchatantra sagen. So gibt es verschiedene Namen, die man einlegt. Gut. Ja, nun möchte ich Jai Gopal, den ewig machen, bitten, kurz die Sache zuzumachen, das Geld zu löschen. Jetzt möchte ich bei einem Brahmachari, das haben wir als ersten Punkt jetzt herausgesorgt, ist es wichtig, auf der spirituellen Ebene verankert zu sein. Dazu können ihm diese Buddha-Schuldi-Gebete helfen, die ich eben vorgelesen habe. Zu eurer Referenz, das erste kommt aus den Lotuslippen von Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita Matya Lila 13. Kapitel, Text 80. Und das zweite Gebet ist aus dem Pancharatra Pradip, also diesem Deity Worship Manual, entnommen. Aber man kann das ja auf Kassette nachlesen und sich dann aufschreiben, wenn man möchte. Ist sehr, sehr gut, diese beiden Meditationen als Grundlage seines Brahmacharya Ashrams zu machen. Sagen wir mal, als eines der Grundlagen. Wir werden vielen, vielen anderen Grundlagen auch noch hören. Gut. Es ist auch wichtig, wenn man auf der spirituellen Ebene sein möchte, dass wir uns von vornherein erinnern, was es bedeutet für uns als Vaishnavas auf der spirituellen Ebene zu sein. Rupa Goswami erklärt sehr, sehr einleuchtend und sehr schön, dass das Ziel von allen Übungen, die wir machen, darin besteht, sich immer an Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen. Das ist das Ziel unseres Sadhanas. Und wenn wir Brahmacharis sein wollen, also Leute auf der spirituellen Ebene, ist es wichtig, dass wir das Ziel, Satya, unseres spirituellen Lebens vor Augen haben. Es gibt in den Schriften ein paar traditionelle Unterweisungen, wie man auf dieser spirituellen Ebene bleiben kann. Ich habe für euch rausgesucht aus dem 7. Kanto, Kapitel 12. Dort finden wir ein paar sehr, sehr schöne Verse, was ein Brahmachari tun sollte, wie er sich verhält und so weiter. Und ich denke, es ist gut, wenn wir zu Beginn unseres Seminars darüber ein bisschen hören. Ein bisschen traditionelle Texte ist sehr gut. Chinarada uvacha brahmachari guru kule vasandanto gurortitam acharanda savangicho go guru sudrita surida. Narada Muni sagte, ein Student sollte sich darin üben, seine Sinne völlig unter Kontrolle zu haben. Er sollte unterwürfig sein und dem spirituellen Meister gegenüber eine Haltung tiefer Freundschaft einnehmen. Der Brahmachari sollte in seinem Gelübde entschlossen sein und nur auf den Vorteil des Guru bedacht in der Gurukula leben. In beiden Dämmerungen, das heißt am frühen Morgen und am Abend, soll er ganz in Gedanken an den spirituellen Meister, das Feuer, den Sonnengott und Sri Vishnu versunken sein und sie verehren, indem er den Gayatri-Mantra chantet. Also Brahmachari chantet den Gayatri-Mantra in den Sankhyas. Gemäß der Anweisung des spirituellen Meisters sollte der Student regelmäßig die vedischen Mantren studieren. Anderer Punkt, wir sollten Schriften studieren als Brahmacharis, ganz wichtig. Jeden Tag, bevor er mit seinem Studium beginnt und nachdem er es beendet hat, sollte der Schüler dem spirituellen Meister respektvolle Ehrbietung darbringen. Hier ist ein anderes wichtiges Element, was schon am Anfang wichtig ist, die Beziehung zum spirituellen Meister. Bei Brahmachari ist es nicht gut, in die Revolte zu gehen, sondern ein Gefühl der Unterwürfigkeit beizubehalten. Dann werden hier so ein paar Kleidungsdinge angegeben. Für uns ist wahrscheinlich nur eines praktisch, dass wir uns mit einer heiligen Schnur schmücken. Der Brahmachari sollte reines Kushagras in der Hand tragen und ordnungsgemäß einen Gürtel aus Stroh und Kleidungsstücke aus Hirschhaut anlegen. Er sollte lange Haare haben, einen Stab und einen Wassertopf tragen und mit einer heiligen Schnur geschmückt sein, wie es in den Shastras empfohlen wird. Wir sehen hieraus ein Prinzip, was wir anwenden können, auch in unserer Zeit. Hirschhaut ist wahrscheinlich nicht so praktisch. Und tun Vaishnavas nicht. Chaitanya Mahaprabhu hatte einen seiner Sannyasis, den Brahmananda Bharati, missbilligend angeschaut, als der in seiner Hirschhaut vor ihm erschien. Am nächsten Tag hatte er dann Vaishnava-Kleidung, also so das Cotton an, und das war richtig. Aber was wir hier sehen, ist sehr, sehr einfach. Eine Hirschhaut, das trägst du das ganze Leben. Nicht fancy Dress, sondern so weiter. Der Brahmachari sollte morgens und abends um Almosen betteln, sagte Tan Devotees, und alles, was er sammelt, dem spirituellen Meister übergeben. Bei uns tun wir das, indem wir wir müssen auch da in unserer Zeit mit umgehen, dass wir natürlich haben wir es in der Sankirtan Allianz so, dass ein Bestandteil für diese Dinge, die anfordern, wie Versicherung beiseite geht, aber was über ist, sollte man nicht horten, sondern alles in der Mission des spirituellen Meisters geben. Andererfalls, wenn ihn der spirituelle Meister nicht dazu auffordert, wird er manchmal fasten müssen. Hare Krishna. Prabhupada sagt dazu, dass der Brahmachari so eine gute Beziehung zu seinem spirituellen Meister hat, dass er nur isst, wenn er gerufen wird. Wir beschäftigen uns mit dem alten Bratta, nicht? In der heutigen Zeit. Jetzt ein paar, nachdem so äußere Dinge wie Kleidungsfragen und die Tätigkeiten beschäftigt worden sind, besprochen werden sind, werden die inneren Einstellungen besprochen. Ein Brahmachari sollte in jeder Hinsicht wohlerzogen und freundlich sein und nicht mehr essen oder ansammeln als nötig. Er muss immer aktiv und geschickt sein und fest an die Anweisung des spirituellen Meisters und der Shastra glauben. Er sollte seine Sinne völlig unter Kontrolle haben und mit Frauen oder Männern, die von Frauen beherrscht werden, nur so viel Umgang haben, wie unbedingt nötig. Und jetzt wird in Bezug auf zu den Frauen etwas gesagt. Ein Brahmachari, das heißt jemand, der nicht in den Grihastha Ashram getreten ist, muss es unbedingt vermeiden, mit Frauen oder über Frauen zu sprechen. Denn die Sinne sind ja so mächtig, dass sie sogar den Geist eines Sannyasis, eines Mitglieds des Lebensstandes der Entsagung, in Erregung versetzen können. Dann heißt es, dass man selbst mit der jungen Frau des spirituellen Meisters eine vorsichtige Distanz hält. Wenn sie jung ist, sollte ein junger Brahmachari nicht zulassen, dass sie ihm die Haare kämmt, den Körper mit Öl massiert oder ihn wie eine Mutter voller Zuneigung badet. Das sollte er nicht tun. Also wir bewegen uns hier in die Gurukula. Ne? Und dann ist so der letzte Vers, den ich euch heute setzen möchte, aus dieser Sammlung. Die Frau wird mit Feuer verglichen und der Mann mit einem Buttertopf. Ein Mann sollte es deshalb sogar vermeiden, mit seiner eigenen Tochter an einem abgelegenen Ort zusammen zu sein. In ähnlicher Weise sollte er auch die Gemeinschaft anderer Frauen meiden. Man sollte mit Frauen nur Umgang haben, wenn es etwas Wichtiges zu erledigen gibt und sonst nicht. Ja. Und dann wird jetzt der Grund gegeben, warum man vorsichtig sein sollte in dieser Beziehung. Vers 10, solange ein Lebewesen nicht völlig selbstverwirklicht und von der falschen Vorstellung befreit ist, es sei mit seinem Körper gleichzusetzen, der nichts als eine Reflexion des ursprünglichen Körpers und der ursprünglichen Sinne ist, kann es nicht von der Vorstellung der Dualität befreit werden, deren Inbegriff der Gegensatz zwischen Mann und Frau ist. Es kann daher sehr leicht zu Fall kommen, da seine Intelligenz verwertet ist. Das sind also Unterweisungen im Bhagavatam, 7. Kanto, Kapitel 12, gleich am Anfang, wie das Brahmachari mit dem Brahmachari Ashram skizzieren. Und ihr seht, der Brahmachari Ashram wird hier als eine Schulungsstätte bezeichnet. Wir sollten nicht, wie es manchmal in unserer Bewegung der Fall ist, den Brahmachari Ashram als ein Wartezimmer ansehen. Wann kommt denn der Grihastha Ashram jetzt dran? Das ist eine feste eine Schulungsstätte, wo es wichtig ist, diese spirituellen Aktivitäten, von denen eben gesprochen wurden, auszuüben, sodass man auf der spirituellen Ebene ist. Ohne diese spirituellen Unterweisungen des Bhagavatams einzuhalten, wird es für uns schwierig sein, einen echten Brahmachari Ashram aufrechtzuerhalten. So, jetzt möchte ich euch bitten, in Zweiergruppen euch aufzuteilen und euch kurz einmal die Frage zu stellen, warum befolge ich den Brahmachari Ashram? Warum lebe ich im Brahmachari Ashram? Wir machen es so, dass jeder von euch, das sind ein bisschen kurze Übungen, die uns auflockern sollen und unsere Gedankenkraft ansammeln wollen. Ich weiß, dass am Anfang sind wir noch ein bisschen steif im Denken, kommen gerade an und alles ist noch mit Watter erfüllt, aber deswegen mache ich solche Übungen, damit man ein bisschen in die Tiefe kommt, um diese Themen dann besser auf sich zu beziehen. Ne? Das ist so. Wir machen es so, diese Übung wird 5 Minuten dauern nur. Es ist eine ziemliche Brainstorm-Übung. Wenn es für euch zu schwierig ist, zu sagen, warum ihr Brahmachari seid, vielleicht habt ihr darüber noch nicht nachgedacht und es ist einfach so gekommen, dann könnt ihr diskutieren, was wollt ihr erfahren über das Brahmachari-Leben. So, 2,5 Minuten, da könnt ihr euch so einteilen. Ich nehme an, es ist gut, wenn man sich jetzt nicht groß umsetzt, weil man dann viel Zeit braucht. Und dann mache ich mal nach 2,5 Minuten, gebe ich euch ein Signal. Ein kleiner Tipp an euch. Ich würde euch empfehlen, die Zeit des Seminars auch dazu zu nutzen, über Themen, die gesprochen werden, miteinander zu sprechen im persönlichen Gespräch. Denn einige dieser Dinge werden sehr persönlich sein. Und ich möchte, nachdem ihr euch ein bisschen über das Thema Gedanken gemacht habt und es bewegt habt, ein bisschen die Vorteile des Brahmacharis noch hervorheben. Seht einmal, weil spirituelles Leben bedeutet, sich ganz und gar auf Krishna zu fixieren und so etwas wie Ananya Bhakti zu entwickeln, ausschließliche Bhakti zu Krishna, gibt uns das Brahmachari-Leben eine einzigartige Möglichkeit, unsere Zuneigung eben nicht zu teilen auf eine Familie, die wir gründen. Unser Pran Vallabha hatte gesagt, wir wollen die Parampara als unsere Familie sehen, als unsere Heimat. Ne? Das ist eine unglaubliche ablenkungsfreie Zone oder ablenkungsfreie Zeit. das Brahmacharya leben. Wir können also dadurch sehr leicht, wenn wir die Voraussetzung eines Brahmacharis erfüllen, das ist die Bedingung, ne? Wenn wir die Voraussetzung eines Brahmacharis erfüllen, können wir wirklich leichter Ananya Bhakti fixieren. Wenn wir allerdings Grihastas sind, ist es für ist es besser, in den Grihastas-Stand zu gehen. Aber wenn wir die Voraussetzung haben. In den alten Schriften über Brahmachari-Leben werden noch einige gesundheitliche und intellektuelle Vorteile erwähnt, die ich hier kurz erwähnen möchte. Aber für uns als Devotees ist es einfach am besten, dass wir uns auf Krishna fixieren. Das ist der größte Vorteil dabei. Und das heißt, jetzt werdet ihr ein bisschen schmunzeln, weil es so nice ist und so alt klingt. Wie Ghee, so brennt auch der Brahmachari mit spiritueller Kraft. Ojas und Tejas. Durch das Einhalten des spirituellen Studiums, das man hat, und dadurch, dass man, sagen wir mal, nicht so von den unteren Chakras bestimmt wird, in seinem Leben, wie es die Menschen, die keine spirituellen Studenten sind, haben, nicht? Da entwickelt sich Tejas und Ojas, feine spirituelle Energie. Das heißt, dass der Brahmacharya Ashram wie eine Blume ist, die die Bienen von Kraft, Geduld, Wissen und Reinheit anziehen. Wie eine Biene, die da ist, wenn ein Brahmachari im Brahmachari-Leben lebt, hat er Kraft, Geduld, Wissen und Reinheit. Das sind so Bienen, die da ankommen. Das sind alte Zitate. Es heißt auch, dass das Zölibat, das ist jetzt ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt des Brahmachari-Lebens, uns bei der Konzentration hilft. Ein Mensch, der nicht im Zölibat lebt, hat nicht so eine gute Konzentration. Das hat biologische Grundlagen, auf die wir später eingehen werden. Prabhupada hat ein Vers zitiert im 4. Kanto, 11. Kapitel, Text 5, also aus einem Vers, dass er sagt, einfach nur durch die Ausübung des Brahmacharyas kannst du das höchste Planetensystem Satyaloka erreichen. Du wirst also hochsteigen, nicht runtersteigen. Das hängt damit zusammen, dass das hängt mit dem Urdhva-Reta-Prinzip zusammen, auf das wir auch noch sprechen kommen. Kennt ihr Dhanvantari? Die eine Inkarnation Krishnas, ein Avatar Krishnas, der das medizinische Wissen des Ayurveda gegeben hat. Ayurveda ist das Wissen, wie man sein Leben verlängert und auch letztendlich erfolgreich macht. Nachdem Dhanvantari das detaillierte Wissen des Ayurveda an seine Schüler weitergereicht hatte, fragten diese ihn: Oh, Dhanvantari, was ist denn der Schlüssel zur gesamten Wissenschaft der Medizin? Was mit the key bitte, nicht? Der Schlüssel. Und er antwortet daraufhin: Brahmacharya. Brahmacharya ist wie ein kostbares Juwel. Es ist die effektivste Medizin. In der Tat ist es Nektar. Es ist der Nektar, der die Krankheiten vernichtet, die Verfallserscheinung und sogar den Tod. Hare Krishna. Um Frieden, Klarheit, Erinnerungsvermögen, Wissen, Gesundheit und Selbstverwirklichung zu erlangen, sollte man Brahmacharya einhalten, welches das höchste Dharma ist. Brahmacharya ist das höchste Wissen. Brahmacharya ist die größte Kraft. Brahmacharya kann alle unglückverheißenden Dinge beseitigen. Das ist ja ein bisschen Lobpreisung vom Brahmacharya Leben. Ich könnte mir vorstellen, wenn ein Devotee einen Vortrag geben würde über die Vorteile des Grihastha Ashrams. Da gibt es auch solche Verse. Der Grihastha Ashram ist wie ein machtvolles Fort, was einen vor den Angriff der materiellen Wünsche, die von außen kommen, hütet. Nicht? Aber heute preisen wir einfach mal ganz und gar den Brahmacharya Ashram. Und haben deswegen auch nur Brahmacharis eingeladen, die glücklich werden und lächeln und vor Freude jubeln, wenn sie diese Verherrlichung hören. Es heißt, dass es insgesamt vier Arten von Brahmacharyas gibt. Einmal den Savitra Brahmachari, der das für 3 Tage tut. Dann gibt es den Prajapatya Brahmacharya, der das für ein Jahr tut. Ich habe gehört, dass Ja, die tun, die benutzen diese Zeit als ein Studium. Wir hören zum Beispiel von den, wie hießen die nochmal, die Prachetas, dass sie für eine gewisse Zeit Brahmacharya einhielten, um vorher die Qualifikation zu erwerben, um dann ins Grihastha-Leben zu gehen, nicht? Aber qualifiziert, für eine bestimmte Zeit. Dann gibt es den heißt man Brahmachari einfach, da habe ich kein anderes Wort, der tut das Brahmachari-Leben oder den Brahmacharya bis zum Ende seiner Studien nach. Nicht? Also er geht davon aus, ich studiere jetzt für eine gewisse Zeit die Heiligen Schriften unter meinem Guru und dann gehe ich in eine andere Situation hinein. Und dann gibt es den Brihat Brahmachari. Das ist einer, der das bis zum Ende seines Lebens tut. Der Brihat, das große Gelübde des Brahmacharis. Wie groß, habt ihr da ein Beispiel für den einen Brihat Brahmachari? Die Kumaras? Ja. Sanatan Goswami? Hat das, stimmt das? Der hatte, war im Grihastha Ashram, so weit mir bekannt ist. Bhishma Dev ist das klassische Beispiel. Wer ist ein anderer großer Brahmacharya? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in der modernen Zeit? Hanumanji. Ja, wird ganz wichtig von dem Brahmacharya so gesehen. Ja. Raghunathdas Goswami, ja, das sind die neueren Brahmacharis. Nein, er war auch verheiratet. Ja, er war verheiratet, ja. Narottamdas Thakur, ja. Narad Muni, ja. Wer immer als großer Brahmachari, Shukadev, Goswami. Nein, der hat später geheiratet, aber er hat auch als Brahmachari gelebt. Ja. Lebenslang ist auch Lakshman. Richtig, ist das ganz alt. Ja. Na? War man die? Ja. Also, es heißt, es ist die effektivste Medizin. In der Tat der Nektar, um sogar den Tod zu vernichten. Wenn man das richtig macht auf der spirituellen Ebene. Ne? So. Ich möchte jetzt gerne Brahmachari-Leben als Studentenleben definieren für diesen nächsten Teil unseres Seminars und möchte darüber sprechen, was einige aus den Schriften habe ich diese Dinge gesammelt, einige Verhaltensweise des Brahmacharyas sind. Eine sehr, sehr wichtige Unterweisung, die wir aus dem siebten Kanto gehört haben, ist diese Betonung in der Verbindung zum Guru. Ist euch das aufgefallen? Wurde immer wieder gesagt, seine Beziehung zum spirituellen Meister. Brahmachari-Leben sollte deswegen in der klassischen Weise immer im Dienst des Gurus gestellt sein. Das ist richtig so erwähnt. Ich habe mir aufgeschrieben, in der Mission des Gurus tätig zu sein. Das ist wirklich im Brahmachari-Leben. Wir haben hier Sankirtan-Devotees. Das ist ein idealer Service für einen Brahmachari. Das ist also ideal. Das ist wirklich gut. Oder Predigen. Nicht alles, was mit der Mission des Gurus zu tun hat. Sehr gut. Ein Brahmachari sollte auch Vorlesungen geben. Es ist wichtig, dass er das lernt. Gäste empfangen, hat viel mit der, also neue Leute, nicht, dass er ein gutes Verhalten hat. Er sollte Predigen lernen, er sollte Shastras zitieren und sie rezitieren. Er sollte kochen können. Prabhupada hat mir das einmal so gesagt. Vodi, hat er gesagt, hat mich sehr scharf angeschaut, sollte vier Dinge machen. Er sollte ein idealer Schüler sein, ein idealer spiritueller Meister sollte er werden, also Prediger, Vermittler, dann die beiden Sachen, die sich auf den Service des Gurus betrifft, beziehen. Wasser tragen. Brahmacharis gingen mit ihrem Guru und trugen Wasser. Und dann, was machen sie noch? Kochen. Kochen. Ja. Er sollte lernen, Deity Worship auszuführen. Sehr wichtig. Kirtan sollte er leiten. Bhajan singen. Medanga spielen. Aber alles im Dienste des spirituellen Meisters natürlich und in der Mission. Ne? Und dann soll er unbedingt die Vaishnava-Etikette lernen. Ganz wichtig. Um Brahmachari zu überbringen. Er sollte den Versuch unternehmen, das zu vermeiden, was den Guru nicht erfreut. Und sich darüber bewusst sein, dass er den Guru repräsentiert. Das heißt, er sollte Shushila haben, ein gutes Auftreten. Er sollte fernerhin gerade heraus und fair sein. Straightforward. Er sollte zufrieden, fröhlich und zuversichtlich sein. Von der Einstellung. Zufrieden, fröhlich und zuversichtlich. Er sollte anderen dienen. Er sollte sein Leben für den spirituellen Fortschritt geben. Ja. Ihm sollte es wirklich wichtig sein, wie kann ich Fortschritt machen im Krishna-Bewusstsein. Wenn er, seht mal, als Grihastas müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir eine Lebensgrundlage für die Familie schaffen. Das ist ein ganz wichtiges Nachsinn. Und man merkt es an Devotees, die in den Grihastha-Stand hineingehen, dass das ganz natürlich eine wichtige Ausrichtung in ihrem Leben wird. Es wäre auch unverantwortlich, wenn sie das nicht tun. Aber der Brahmachari will Kapital ansammeln in spirituellen Bereichen. Wie kann ich Fortschritt machen, Sadashiva? Nicht? Da solltest du Kapital ansammeln. Du solltest ein Kapitalist werden im spirituellen Fortschritt. Ja, wird so gesagt. Ein Kapitalist in Prema, in Liebe. Ein Devotee beim Brahmachari muss es lernen, selbst kontrolliert zu werden. Sonst kann er, wird er es schwierig haben in diesem Ashram. Und ein Brahmachari muss es lernen, demütig zu sein. Stolz ist der feinstoffliche Körper von grobstofflicher Sexualität. Stolz beinhaltet den Wunsch nach Ansehen, Gewinn und Bewunderung. Nicht? Und man kann davon ausgehen, dass ein Brahmachari, der stolz ist, auch stolz darauf, ein Brahmachari zu sein, nicht? Wird in seinem Dasein feinstoffliche Sexualität eingeladen haben und sich aufzublähen, nicht? Und wird dann Schwierigkeiten haben mit dem Ashram. Er ist sehr demütig. Demut ist eine Kriegserklärung zur körperlichen Lebensauffassung. Das war jetzt nichts Besonderes. Das war nur aus meinem eigenen kreativen Denken gewachsen. Also es ist jetzt nicht dessen, also es klingt so wie ein Shastra-Vers, ist aber nicht. Was aus den Shastras sehr stammt, ist, dass Stolz der feinstoffliche Körper von Sexualität ist. Nicht? Das hören wir immer wieder. Gut, jetzt haben wir das erste Kapitel uns angeschaut, die wunderbaren Vorteile des Brahmacharis und einige Aspekte des Studentenlebens haben wir durchgemacht. Jetzt möchte ich sehen, ob dazu einige Fragen sind. Dann werden wir nämlich gleich danach eine kleine Pause einlegen. Ich möchte euch bitten, dass wir das so machen. Sehr nice, Karunasch, du bist der Erste. Ich möchte euch so bitten, dass wir das Stil dieser Klassen habe ich mir so vorgestellt. Ich werde immer so ein Kapitel machen und dann tun wir uns in unseren Fragen auf dieses Kapitel stürzen und das versuchen besser zu erörtern, besser auszupacken. Nachher werden wir auch ein offenes Forum haben, wo wir alles Mögliche befragen. Kalu Nashana Prabhu?
Mm-hmm.
Sri Krishna sagt in der Gita, dass meine Devotees vier Dinge tun. Manmana, sie denken an ihn, sie dienen ihm, sie verehren ihn und sie bringen ihm ihre Ehrbietung dar. So Worship, Verehrung, ist etwas, was sehr wichtig ist für das Devotee-Leben, was man lernen kann in diesem Studenten-Ashram. In der, sagen wir mal so, ich habe so ein bisschen den Brahmachari-Ashram, wie er in Chowpatty Beach geführt wird, vor Augen. Da lernen sie die Deities zu verehren. Es ist sehr wichtig, dass man, ich würde auch empfehlen, in diesem Sinne, dass Brahmacharis nicht ihre eigenen Deities haben, aber dass sie es lernen, Pujas zu machen. Man kann zum Beispiel anfangen mit der Tulasi Puja. So kann man das lernen. Dann kann man die Guru Puja da eine Art machen. Zu Srila Prabhupada. Und dann ist es nur noch zwei, drei Mantren, bis die Mula Mantras und die Bija Mantras, bis man die Deities auf dem Altar verehren kann. Es ist sehr wichtig, dass wir als Brahmacharis, sagen wir mal, diese spirituelle Komponente des Devotee-Lebens total leben und erfüllen. Es wird sehr wichtig sein, denn wenn wir nicht auf der spirituellen Ebene sind, da verankert sind, wird es für uns schwierig sein, den Brahmacharya-Ashram mit Freude und innerem Glanz aufrechtzuerhalten. Ja, es ist eigentlich so, Prabhupada hatte uns immer angehalten, dass die Brahmanas, dazu werden ja diese Gayatri-Mantras verliehen, auch die Deities verehren. Das heißt jetzt nicht, dass der Sankirtan-Devotee jetzt, sagen wir mal, extra lange im Tempel zurückbleibt. Nein, nein, sein Schwerpunkt ist ganz in dieser Mission. Aber dass es lernt, das ist nicht schwer. Also ganz im Ernst. Dazu bekommen wir die Gayatri-Mantras, dass wir uns, dass wir Yajna machen können, Deity-Verehrung. Das ist dafür bestimmt. Wenn wir dann zurückkommen, können wir es so machen, was ich euch ganz praktisch empfehlen möchte, ist, am Morgen Deity-Verehrung zu machen. Wenn man so, man ist so und so frisch geduscht, man hat frische Sachen an, dann kann man statt an der Mangalarti vorne teilzunehmen, im Altarraum teilnehmen. Nicht? Und die, also die Puja machen. Ist sehr, sehr schön, diese spirituelle Sache. Danke. Was sind noch für Fragen zu diesem Zeitpunkt? Das waren aber nur Vorschläge, wie gesagt. Das kann man beliebig erweitern. Nicht? Diese spirituellen Tätigkeiten, die man tut. Zum Beispiel lese sich eine unbegrenzt lange Liste für allgemeines Verhalten anführen. Aber ich wollte das so als Vorgabe geben, sodass man versteht, worum es, was so der Tenor des Brahmacharya ist. Seht ihr, wie nobel das ist? Das klingt so nach, ach ja, das ist wirklich eine erfüllende Sache. Lisa? Ja, diese demütige Unterwerfung dem spirituellen Meister gegenüber, das ist das Wichtige im Brahmacharya-Leben. Und da gibt es denn so Prinzipien, die das fördern. Nicht den Guru dienen und so weiter und so fort. Aber das ist die Grundeinstellung, die im Bhagavatam so hervorgehoben. Da gibt es ganz viele. Das Mahabharata fängt mit so einer Lehrgeschichte an, wo die Pandavas von Domya, ihrem Familienpriester, unterwiesen werden, sich als Schüler zu sehen. Und das ist sehr nice. Damit hat der Brahmachari dann nämlich eine Anbindung und ist nicht. Der Brahmachari-Leben ist ja auch irgendwo unabhängig. Aber wir müssen alle einen Herrn haben. Wir können nicht Anatha sein. Nicht Anartha, sondern Anatha. Ohne Herrn. Nicht? Wir brauchen in dieser materiellen Welt, können wir nicht unserem Geist und unserem Sinn folgen. Deswegen haben wir ein spirituelles Vorbild. Gut. Lieben Devotees. Oh ja, oh, hier kommen doch unglaublich, ja. So, wer war, ich will jetzt niemanden übergehen. Wer war zuerst? Toshan Prabhu? Ja, Toshan. Geduld ist etwas sehr Wichtiges nach Rupa Goswami. Gibt es drei Dinge, die zum Erfolg führen. Enthusiasmus, Ausdauer und Geduld. Diese drei Dinge sind für alles richtig. Und nun Geduld im Brahmachari-Leben, ganz spezifisch, diese drei Dinge beziehen sich wirklich auf die Devotees grundsätzlich in den verschiedenen Ashrams, in die sie sind. Aber im Brahmachari-Leben heißt es, dass man seine Sinne und den Geist besonders kontrollieren kann. Geduldig ist. Jetzt kommt da mal diese Eindrücke auf, aber ich gehe nicht darauf ein. Ich möchte euch ja, wir kommen da nachher total zu. Ja, so würde ich sagen. Shyama Chandra. Ja. 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 Sehr vieles bei unserer modernen Ausführung von diesen spirituellen Prinzipien wird nur funktionieren, indem wir das essentielle Prinzip erkennen und das dann in der jeweiligen, vielleicht auch veränderten Situation, die uns die Moderne gibt, zur Anwendung bringen. Der moderne Brahmachari lebt in dem Sinne nicht in einer Guru-Kula, wo der Guru von morgens bis abends Unterricht gibt. Das ist in unserer Predigerbewegung, die sich sehr bewegt, also ist ja eine richtige Bewegung, nicht möglich, obwohl es manchmal bestimmt gut ist, zu hören, wie wir wollen deswegen solche Seminare in Goloka Dham öfters jetzt mal anbieten für die Devotees, nicht? Die also so richtig das Schulsystem mal lernen müssen. Ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir ganz das Fenster so ankippen könnten. Das würde helfen, glaube ich. Du musst das Prinzip einfach als Brahmachari lernen, obwohl du heute für deine Lebensversicherung, oder was macht man, Krankenversicherung sammelst und deine eigenen Schuhe und dein eigenes Müsli anrichtest, ohne zu warten, bis du gerufen wirst. musst du sehen, dass du diese Abhängigkeit und das Führen lassen von anderen, von gerade dem spirituellen Meister, weiter beibehältst. Aber auch anderen Devotees. Nicht? Wir lernen ja, dass wir nicht nur dem spirituellen Meister folgen, sondern auch den vergangenen Heiligen und so weiter. Also diese Prinzipien muss man anwenden. Zum Beispiel haben wir jetzt auch, in der klassischen Sache spricht der Brahmachari grundsätzlich nicht mit Frauen. In Indien wird man als komischer Brahmachari angeschaut, wenn man sich wie ein ISKCON Brahmachari verhält. Das ist, können die Inder nicht verstehen, weil das bedeutet wirklich nicht mit Frauen zu sprechen. Aber hier sagen wir halt nur in Bezug zum Service sprechen wir mit Frauen. In Bezug zum Service. Oder zum Beispiel als Prediger sprechen wir dann mit Matajis und aber wir müssen sehen, dass wir eben da sehr, es geht ja darum, keine Anhaftung zu entwickeln, und da müssen wir sehen in unserem Leben, wie wir das dann machen, dieses Prinzip. Gopal Guru. Wer? Ja. Ja, das ist eine andere Kultur, das stimmt, ja. Danke. Ja, das ist wirklich, und wenn ihr in Indien seid, möchte ich euch ganz, ganz eindringlich bitten, seid da super vorsichtig, weil das kann wirklich sehr viel Schwierigkeiten bringen. Unser Krishna Balaram Tempel hat deswegen in Indien nicht so einen guten Ansehen, weil die Devotees zum Teil unschuldig einfach so reden, wie die das hier gewöhnt sind, und die Einheimischen können das nicht verstehen. Ja, Kaluna Shana Prabhu. Ja, es geht, wenn es Predigen geht, geht es wirklich um das Prinzip. Wenn du den Leuten hilfst, wenn du den Devotees hilfst, dann ist das eine wichtige Hilfestellung. Es ist vorzuziehen, dass im Tempel Frauen sind, die sich um die Matajis kümmern. Nicht? Das ist vorzuziehen. Also, sieh mal, es geht darum, keine Anhaftung in Gedanken, Worten und Taten. Und warum das so wichtig ist, wir kommen jetzt schon auf dieses Thema in Bezug zum anderen Geschlecht. Das werde ich nachher ausführlich machen. Also da werden wir total medizinisch vorgehen. Warum diese Einschränkung da sind, denn das weiß in der westlichen Zivilisation keiner. Da gibt es wirklich, ihr werdet euch wundern, was da passiert durch Anziehung im Körper. Gut, ich habe so das Gefühl, seid mir nicht böse, aber ich möchte es konzentriert halten. Wir haben da hier ein offenes Forum. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause, weil ich sehe, dass einige von euch vom Frühstück ein bisschen in Beschlag genommen sind. Benutzt diese Pausen bitte als aktive Pausen, nicht zum Space-Out, nicht zum Gaudi und so weiter, sondern auch um frisch zu sein. Gut, vielleicht wollt ihr auch Runden schalten in den Pausen, das ist sehr gut. Und bitte, 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 wir müssen eine gewisse Disziplin haben, kommt pünktlich nach den Pausen. Lasst uns diese kindhafte Freude erfahren, pünktlich zu sein. So, wir werden ein Devotee haben und dann... Das Brahmachari-Gelübde heißt auch das Brihadvrata, das Großgelübde. Und warum das so ist, werden wir im nächsten Teil erleben. Und wir werden dann auch sagen, wie man dieses große Gelübde am besten wohl einhalten kann. Bitte wiederholt mit mir. Shri Bhagavan Uvacha,
Shri Bhagavan Uvacha,
Kama Esha Krodha Esha,
Kama Esha Krodha Esha,
Rajaguna Samutpavaha,
Rajaguna Samutpavaha,
Mahashano Mahapapma,
Mahashano Mahapapma,
Vidyenam Iha Vairinam,
Vidyenam Iha Vairinam.
Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Es ist Lust allein, Arjuna, die aus Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und sich später in Zorn umwandelt. Sie ist der alles verschlingende, sündige Feind dieser Welt. Prabhupada sagte einmal: There is a fire of Maya burning the very vitality of all living beings. The whole world is engaged in this vagina problem. These things should be regularly discussed. This is kirtan. If these things are not discussed in our movement, then everything will go weak. One class after another. Everything is in the box. Übersetzt ins Deutsche. Es gibt ein Feuer der Maya, was die Lebenskraft aller Lebewesen verbrennt. Die ganze Welt ist beschäftigt in diesem Vagina-Problem. Diese Dinge sollten regelmäßig besprochen werden. Das ist Kirtan. Wenn diese Dinge nicht diskutiert werden in unserer Bewegung, wird alles schwach werden. Eine Vorlesung nach der anderen. Alles ist in den Büchern. Hare Krishna. Krishnas Unterweisung ist tatsächlich, dass wenn diese Lust als die stärkste Anziehungskraft in die materielle Energie wirkt, dann ist es sehr schwierig, spirituellen Fortschritt zu machen. Er vergleicht es mit einem Feuer, Shri Krishna, was alles verschlingt in der materiellen Welt. Ja, der alles verschlingende, sündige Feind dieser Welt. Ein Feuer ist alles verschlingt, wenn es nicht beendet wird oder reguliert wird, auf alle Fälle. Yajnavalkya sagt, in der Yajnavalkya Smriti, das Gelübde des Brahmacharya soll einem helfen, sich völlig von sexueller Betätigung zu enthalten. Und zwar in Taten, Worten und Gedanken. Zu allen Zeiten, unter allen Umständen und an allen Orten. Deswegen wird manchmal Brahmacharya als Kriegserklärung gegen Maya angesprochen. Und wir haben immer wieder gehört, wie große Weisen, die sich zurückziehen und das Brahmacharya-Gelübde auf sich nehmen, auch wirklich versucht werden. Nicht? Indra schickt dann entsprechende Versuchungen. Ein Brahmacharya-Gelübde auf sich zu nehmen, ist wirklich was ganz, ganz Tiefes, Grundlegendes. Es ist grundlegend, weil es darum geht, eben dieses alles verschlingende Problem dieser Welt den Rücken zu kehren, aus dem Feuer zu laufen. Hare Krishna. Yajnavalkya gibt 8 Aspekte des Brahmacharya-Lebens. Er hat ja davon gesprochen, dass es nicht nur, dass es in Taten, Worten und Gedanken ausgeführt werden sollte. Und diese 8 Aspekte sind sehr wichtig zu verstehen als Brahmacharya. Als erstes, also wenn ihr Notizen wollt, nehmt euch bitte das auf. Als erstes ist Darshan, mit Lust auf eine Frau zu schauen. Das ist als Brahmacharya nicht erlaubt. Nicht? Das sind nicht Prinzipien des Brahmacharya-Lebens, sondern die Prinzipien, die man vermeiden muss. Zweitens, Sparshan, eine Frau zu berühren. Drittens, Keli, mit einer Frau zu spielen. Viertens, Kirtan, die Herrlichkeiten des anderen Geschlechtes preisen. Ich will jetzt keine Beispiele geben, weil das, aber die ganze Werbe preist die Herrlichkeiten des anderen Geschlechtes. Ne? Fünftens, Guya Bashan, im Privaten mit einer Frau zu sprechen. Sechstens, Sankalpa, die Entschlossenheit zu machen, ich möchte Sexualität haben. Siebtens, Adya Vasaya, sich an eine Frau wenden mit sexuellen Wünschen, dass man also zu ihr hingeht. Und schließlich ist dann Kriyani Vritti, der sexuelle Akt. Das sind diese 8 Aspekte der Sexualität. Es fängt an mit lustvollen Blicken. In dieser Auflistung. Lustvoll auf eine Frau schauen, sie zu berühren, mit ihr zu spielen, die Herrlichkeiten des anderen Geschlechtes zu lobpreisen, im Privaten mit ihr zu sprechen, die Entschlossenheit zu machen. Jetzt geht es, also diesen, ich will das machen. Und dann sich zu wenden an eine Frau mit sexuellen Wünschen. Und dann letztendlich die Handlung selber. Das sind 8 Aspekte. Wenn Yajnavalkya sagt, Brahmacharya bedeutet das nicht, dann sagt er, sagen wir mal so, man soll das nicht in Taten tun, nicht in Worten und auch nicht in Gedanken. Das ist im Bhagavatam in einer Erläuterung drin. Das habe ich daraus beschrieben. Es heißt jetzt, jetzt will ich kurz einen medizinischen Punkt einwerfen, um uns schon vorzubereiten, was nachher alles kommt. obwohl die ersten sieben Punkte noch keinen Samenverlust bringen, also dass du auf eine Frau lustvoll schaust oder dass du ihr die Hand schüttelst oder ich weiß nicht, Tischtennis spielst mit ihr, also oder sie lobpreist oder im Privaten sprichst oder die Entschlossenheit machst oder selbst mit einem sexuellen Wunsch auf sie zutritt, das bringt noch keinen Samenverlust. Was aber geschieht, ist, dass sich durch diese Tätigkeiten der Samen, der im Blut drin ist, dieses feinstoffliche Prinzip, trennt vom Blut. Und das ist dann plötzlich da und man verliert, wundert sich, was ist denn hier los in der Nacht? Man verliert denn das, nicht? Also deswegen ist es sehr, kann man nicht einfach so Dramachari so vor so einem Poster von einer schönen Bikini-Schönheit stehen und sagen, man ist gut gebaut, also rein anatomisch und so, nicht? Ich das ist ein bisschen humorvoll, aber das, durch das Schauen passiert bereits eine subtile Angelegenheit im Blut, eine medizinische Sache. Das trennt sich und ist dann alles ist nicht mehr verbunden und nützt uns nicht zur Entwicklung. Wir können nicht sagen, Brahmacharya bedeutet nur, eben nicht diese Tätigkeit selber zu machen. Die anderen Sachen sind schon in der Vorbereitung da. Und das ist so ein bisschen Ayurveda jetzt gewesen. Das ist sehr schwierig in unserer Zivilisation. Weil überall sind Posters und Reklame, also und Schwingungen und Musik, nicht? I love you, yeah, yeah, yeah. Da hörten wir in unserer Generation aus allen Lautsprechern, nicht? Von den Beatles, also wird die das andere Geschlecht überpriesen und so weiter. Aber es ist nur zum sagen, wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, warum heißt es denn das Brihadvrata? Was ist denn so groß daran? Das ist schon eine große Sache, wie ihr jetzt merkt. So, im sechsten Kapitel der Gita wird ein bisschen mehr erwähnt, wie wir in der Praxis Brahmachari-Leben praktizieren sollen. Tapasa Brahmacharyena Shamena Chadamena Cha Jagena Satyaso Chabhyam Yamena Niyamena Va Dehavak Puriyanghira Dharmagya Sharayanvita Sipanjagang Mahadapi Venu Gulmang Ivanala. Es geht hier um Geisteskontrolle. Um den Verstand zu konzentrieren, muss man ein Leben des Zölibats einhalten und darf nicht herabfallen. Man muss die Entsagung auf sich nehmen, freiwillig Sinngenuss aufzugeben. Man muss weiterhin den Geist und die Sinne beherrschen, Spenden geben, ehrlich, sauber und gewaltlos sein, den regulierenden Prinzipien folgen und regelmäßig den heiligen Namen des Herrn schenken. So wird ein vernünftiger und gläubiger Mensch, der die regulierenden Prinzipien kennt, zeitweilig von allen Sünden, die mit Körper, Wort und Geist begangen werden, worden sind, geläutert. Und in der Erläuterung sagt Prabhupada, das ist erstklassige Tapa. Brahmacharya, das Leben des Zölibats, hat 8 Aspekte. Ich sollte euch lieber sagen, könnt ihr es nachlesen, wo es ist. 6. Kanto, bitte. 1. Kapitel, Text 13 bis 14. Da sagt, man sollte weder an Frauen denken, über Sexualität sprechen, mit Frauen scherzen, sie lustvoll ansehen, vertraulich mit Frauen sprechen oder den Entschluss fassen, Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Noch sollte man sich um Geschlechtsverkehr bemühen oder sich sexuell betätigen. Man sollte nicht einmal an Frauen denken oder sie ansehen, ganz zu schweigen davon, mit ihnen zu sprechen. Das ist erstklassiges Brahmacharya. Wenn ein Brahmacharya oder Sannyasi an einem abgelegenen Ort mit einer Frau spricht, ergibt sich natürlich eine Möglichkeit zur sexuellen Betätigung, ohne jemandes Wissen. Deshalb praktiziert ein vollständiger Brahmachari genau das Gegenteil. Wenn man ein vollkommener Brahmacharya ist, kann man mit Leichtigkeit den Verstand und die Sinne kontrollieren, wohltätig sein, die Wahrheit sprechen und so fort. Doch zunächst einmal muss man die Zunge und den Essensvorgang beherrschen. wenn du diesen Bereich irgendwie in Kontrolle kriegen willst, fängst du meistens mit der Zunge und dem Essen an. Wir werden nachher sogar hören, was für Speisen es gibt, die wir vermeiden sollten als Brahmachari, damit das nicht zu einer biologischen Unruhe führen kann. Ja. So, also es ist wirklich Tapasya. Brahmacharya ist nicht ein Leben für unverantwortliche Taugenichts, die zu lazy sind, zu heiraten. Sondern es ist wirklich ein Leben des Tapasya, wo es darum geht, den Geist und die Sinne zu kontrollieren. Ja, Brahmacharya ist nichts für ungeeignete Taugenichts, die zu faul sind, zu heiraten. Es ist wirklich eine